Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Hier spricht Thorsten. Und ja, heute gibt es mal wieder was Spezielles, denn ich hatte Dennis Kumpholz von Adam Riese bei mir zu Gast im Studio, im Vertriebsfirmen.de Studio in Lübeck. Und ja, wir haben ein Video aufgenommen, ein Interview aufgenommen, was für deren Kanäle ist, für sein Personal Branding, für sein LinkedIn. Aber dieses Interview hat uns so gut gefallen und die Insights, die er da raushaut, seine Sicht auf das Thema Digitalisierung in der Vermittlerszene, in der Versicherungsbranche, das wollen wir euch nicht vorenthalten, denn wir sind der Meinung, das ist hier für jeden spannend. Und ja, in Absprache mit Dennis werden wir das jetzt hier auch veröffentlichen und du darfst es jetzt hören. Viel Spaß damit und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Expert Talk. Mein Name ist Thorsten Jasper und mein heutiger Gast ist Dennis Krumpholz von Adam Riese und wir werden heute über das Thema Digitalisierung sprechen, denn damit kennst du dich ziemlich gut aus.
Danke, dass ich hier sein darf, Thorsten.
Sehr gerne. Und lass uns doch mal direkt reinsteigen mit so ein bisschen deiner Geschichte, die du bisher so in der Finanzdienstleistungsbranche durchlaufen hast. Wie lange geht die denn schon?
Knapp 30 Jahre jetzt mittlerweile, eine lange Zeit. Ja. Ja. Ein halbes Leben, nein, mehr als ein halbes Leben. Ja, ich werde fast 50 nächstes Jahr, also von daher.
Ja, okay, erzähl mal ein bisschen, was hast du in diesen knapp 30 Jahren, welche Station hast du durchlaufen und was hast du da so erlebt?
Ich habe das klassisch gelernt, von der Pike auf, würde man sagen, also nach der Schule Abitur gemacht, beziehungsweise während der Schule Abitur gemacht natürlich.
Yeah.
Und dann klassische Lehre, also kein Studium vorneweg. Habe in der Regionaldirektion gelernt, habe also wirklich am Point of Sale Vertriebspartner betreut, seinerzeit noch in der Ausschließlichkeit.
Mhm. Bei welchem Versicherer?
Das war damals bei der Iduna Nova, die gibt es heute in der Form schon gar nicht mehr, ja. Nachdem sie fusioniert hat. Und das war auch genau das Datum, als ich gewechselt habe. Und danach war ich sehr, sehr lange bei derselben Station. Ich war 20 Jahre bei der Basler, heute in Baloise. Ja. Und habe da hälftig ungefähr die Ausschließlichkeit begleitet und die andere Hälfte den Maklervertrieb, in dem ich ja auch heute noch tätig bin.
Ja.
Ich glaube, das Interessanteste und was auch heute zu dem Thema so ein bisschen passt, ist, dass ich eine echt coole Gelegenheit hatte, vor knapp 20 Jahren ein Deckungskonzept im Zielgruppenmanagement zu übernehmen für die US-amerikanische Marke Harley-Davidson. Das war echt eine coole
Zeit. Okay, cool, ja.
Eine riesen Chance auch für jemand Junges, weil da war ich noch unter 30, mich da irgendwie zu verwirklichen.
Ja.
Und was habe ich da gelernt? Wenn man so eine komplette Marke aus dem Boden stampft als Risikoträger für einen Hersteller, da ist wirklich alles dabei. Von wie komme ich denn eigentlich zum Preis? Was passiert denn da draußen am Point of Sale? Und hoffentlich kommt da hinten eine Police raus und wir kriegen unser Geld.
Ja.
Da habe ich sehr viel gelernt über End-to-End-Prozesse, was mich bis heute noch begleitet.
Ja, okay, lass uns nochmal ein Stück zurückgehen. Du hast gelernt bei Signal, und hast dann, warst du Versicherungskaufmann in der Niederlassung und hast Endkundenberatung gemacht?
Ich war sogar, wie nannte man das, Direktionsbeauftragte. Also damals war die Iduna Nova sehr speziell. Ich hätte zu unterschiedlichen Unternehmen gehen können, hatte ich echt ein bisschen Glück. Die waren aber die einzigen, die diese doppelt qualifizierende Ausbildung nicht nur auf dem Papier gelebt haben, sondern du bist quasi als Auszubildender schon im Außendienst draußen unterwegs gewesen. Mhm. Das letzte halbe Jahr meiner Ausbildung war mit eigenem Bestand in der Fläche im Handwerk, Handel und Gewerbebereich. Und da bist du wirklich zum Kunden gefahren mit deinem Tarifbuch,
ja,
wie das halt früher so war, und hast Kunden beraten. Hast du von der Pike auf wirklich noch in der Lehrzeit gelernt, was will der eigentlich von dir oder was erwartet so ein Endkunde von dir und wie funktioniert das eigentlich alles?
Ja, okay. Aber du hast dann schon auch selber Geschäft geschrieben?
Ja.
Ja, okay. Und dann, weil du hattest ja eben gesagt, du hast dann, als du bei der Basler gelandet bist, hast du den AO und Maklervertrieb begleitet. Das heißt, da warst du schon in einer Position des Organisationsleiters oder?
Nein, das war so eine Vertriebsassistententätigkeit.
Okay,
seinerzeit. Ja. Ich habe mich dann irgendwann entschieden, meinen Fachwirt zu machen. Der ging dann Richtung Kraftfahrt. Passt auch wieder zu Harley-Davidson. Ja. Ich bin so ein kleiner Petrolhead. Ja, also ich habe halt die Leidenschaft für Autos in irgendeiner Form entwickelt. Und die haben damals jemanden gesucht, der sich um das Thema kümmert, weil da hatte irgendwie keiner so richtig Lust drauf. Ja. Weil es ein recht komplexes Produkt ist. Ja, und da bin ich seinerzeit von der Iduna in die Nähe, wo ich dann gewohnt habe, zur Baloise gegangen, oder damals noch Basler, in der Regionaldirektion, habe so ein bisschen das Thema Vertriebsrecht gemacht, also Vertriebspartnerbetreuung auf der Agenturvertragsebene und eben halt das Thema Kfz.
Ja, Petrolhead, heute fährst du E-Auto, weil du musst oder weil du willst?
ich die Aussage verweigere. Nein, also wir haben bei uns die Policy, wir versuchen natürlich relativ neutral, CO2-neutral unterwegs zu sein. Es ist auch ein tolles Auto, aber privat, nein. Nicht ganz klar positioniert.
Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, fällt mir ein, ich habe ja schon mal gesehen, was für ein Auto du privat fährst. Ja. Das kommt mit der Batterie nicht so weit, glaube ich.
Nein, das geht maximal davon an.
Okay, dann lass uns mal zurück auf dieses Thema Harley kommen. Das ist ja ein sehr spannendes Thema. Wie genau lief das ab? Wie, Jungfrau zum Kinde oder wie ist das gelaufen?
Kann man fast so sagen. Also 2005, wir hatten eine Ausschließlichkeitsagentur, die das Konzept so ein bisschen, ja, wie man das halt früher gemacht hat, wenn du im Sportverein bist. Da kennst du einen, ja, und ja. Er war zufälligerweise der erste Geschäftsführer von Harley Davidson in Deutschland.
Ja, okay.
Und die kannten sich halt vom Sport und die hatten das generelle Problem, hochwertige Motorräder in Deutschland zu versichern.
Okay.
Gerade gegen Diebstahl, das wollte damals keiner, weil die Fahrzeuge einfach vom Durchschnittswert ungefähr doppelt so teuer waren wie eine BMW.
Ja.
Und da ist die Kalkulation halt hinten runtergekippt.
Ja.
Und die haben einfach eine Lösung am Markt gesucht und ja, die hat die Basler damals über diese Ausschließlichkeitsagentur geliefert.
Okay.
Im nächsten Step ging dann die Reise dahin, dass wir als Risikoträger für die Herstellerversicherung herangezogen wurden. Da stand dann auf unserer Police Harley Davidson Insurance Service. Das war schon recht cool.
Das ist cool, ja. Und das Ding hast du von vorne bis hinten mit begleiten dürfen dann?
Also von der Tarifentwicklung, die neuartig war für die damalige Zeit,
ja.
Weil wir das erste Mal eine neuwertabhängige Tarifierung eingeführt haben. Das ist heute gang und gäbe. Vor 20 Jahren war das was Besonderes.
Ja.
Bis hin zu den Vertragsverhandlungen mit den Kollegen in England und Amerika, die dann über den großen Teich gekommen sind, weil natürlich auch das dazu gehört.
Okay, also die sind hierher gekommen, ihr musstet nicht dahin.
Ja, Gott
oder
sei
ihr durftet
Dank.
Nicht dahin. Wie man sieht, ne? Wie man sieht. Und gab es da schon digitale Ansätze oder irgendwelche vergleichbaren Dinge, die du heute hältst?
Ja, also für die damalige Zeit schon. Also wir haben Antragsstrecken entwickelt. Damals war es so, dass die Santander, das war die Finanzierungsbank von Harley Davidson, über ihr Händlertool quasi unseren Tarif mit abgebildet hat. Also es war das erste Mal, dass man sich da irgendwo mit Fremdprodukten in so der Produktlösung oder Rechner integriert. Das war auch erstmalig, zumindest seinerzeit für diese Zeit. Und das waren so die ersten Schritte, wo man so die Standardprozesse mal verlässt, die man um Konzern eigentlich kennt.
Ja.
Das heißt, weg vom Papierantrag, den es damals noch gab. Wir haben erstmalig so Sachen wie Bonitätsprüfungen damals eingeführt. Das ist heute auch ein Standard.
Für den Kfz-Versicherung?
Für die Kfz-Versicherung.
Ja, okay. Ich
kann mich gut daran erinnern. Das musst du noch händisch machen, weil es natürlich gar kein Workflow für Schnittstellen, APIs, alles das, was heute ein Standard ist. Das gab es vor 20 Jahren in der breiten Masse noch nicht.
Ja.
Da haben wir wirklich Pionierarbeit geleistet.
Cool. Was nimmst du aus der Zeit mit in deine heutige Tätigkeit?
Ich glaube, die größte Hürde ist immer noch zu verstehen, wie so ein Prozess komplett läuft.
Ja.
Und die komplette Prozesskette dann irgendwie von der analogen Welt in die digitale Welt zu transferieren, das ist, glaube ich, noch unser größter Pain. Und dabei gleichzeitig zu überlegen, ich bilde das Ding nicht eins zu eins ab, sondern ich schaue doch mal, wo ist denn sinnvoll, den Prozess vielleicht irgendwie zu optimieren und anders zu gestalten. Weil sonst machen wir am Ende ja nichts anderes als Papier abschaffen, dann Datensatz draus zu machen.
Ja, spannend. 2010 habe ich recherchiert, bist du dann in den Maklervertrieb gewechselt.
Korrekt.
Und auch da ging es wieder um Autos.
Das ist richtig.
Mit Autohauspolicen und Co.
Genau. Der eigentliche Schritt war, man hat ein bisschen restrukturiert in so einem Unternehmen, das passiert.
Also es war nach wie vor Balboa oder Basler.
Genau,
ne?
Es war damals noch Basler. Man hat ein bisschen restrukturiert, ist hergegangen und hat gesagt, alle Konzepte, das war damals der Begriff, verlagert man in eine Abteilung, benennt sie danach. Das hieß damals Konzeptmanagement.
Ja.
Da waren dann ganz wilde Sachen platziert, unter anderem das Harley-Geschäft. Wir haben das damals ausgeweitet und haben das für alle amerikanischen Marken auf den Markt gebracht und auch umbauten. Also sehr spezielle Fahrzeuge, das ist ja heute von der Stange, ist da ja nicht mehr viel. Und gleichzeitig haben wir uns Ende 2009 Gedanken gemacht, wie können wir dann eigentlich so einen Motorradhändler gut versichern? In der Folge auch, gibt es da vielleicht irgendwie Themen fürs Autohaus? Die Police haben wir auch komplett neu entwickelt, zusammen mit meinem Kollegen damals im Underwriting, in der Produktgestaltung, waren wir da sehr erfinderisch. Und ich sage oder behaupte, dass das, was wir damals gebaut haben, natürlich mit allen Iterationen danach, glaube ich, noch so ein bisschen eine Blaupause ist für moderne Multiliner im Automotive-Bereich.
Mhm. Okay, und wie muss ich mir das dann vorstellen? Also wie lief der Vertrieb dann ab? Seid ihr durch die Lande gezogen, habt Autohäuser kalt akquiriert oder ja, was habt ihr da gemacht?
Ja, ich hatte eine sehr spezielle Rolle. Ich habe zum einen den Baum der Motorradhändler exklusiv betreut als Underwriter.
Ja.
Also hatte quasi die Rolle inne. Auf der einen Seite mache ich mir Gedanken, wie gestalten wir sowas, wie entwickeln wir sowas. Dann musste ich es draußen verkaufen, wirklich in der Fläche.
Ja.
Und gleichzeitig habe ich das Underwriting gemacht, wenn das dann über andere Vertriebskanäle reinkam. Und da habe ich dann wieder was Spannendes fürs Leben gelernt, dass die gesamtheitliche Betrachtung von Umsatz, Ertrag und was möchte eigentlich der Kunde draußen haben, irgendwie unter einen Hut zu bringen. Weil ich wäre ja quasi auch der Mensch, du verkaufst es, du entscheidest selbst, ob du es verkaufen darfst. Also
ja.
Ist das noch ertragreich? Und nach ihm darfst du dann das Ergebnis verantworten. Das war auch eine besondere Herausforderung, die mir auch heute weiterhilft, weil du einfach verschiedene Achsen im Vertrieb betrachtest, wenn du dich heute mit Vertriebspartnern unterhältst. Was ja sonst vielleicht auf der Vertriebsseite typisch eher so in eine Richtung geht, wenn es um Umsatz geht.
Ja.
Wenn wir alles sind.
Umsatz um jeden Preis.
Genau.
Das ist doch schön. Okay, dieses Thema Vertrieb am Kunden. Wie lange hatte ich das wirklich begleitet, sodass du heute ja sagen kannst oder könntest, hey, ich verstehe das Handwerk eines Maklers. Also waren das Phasen oder war das auch in dieser Autohauszeit wirklich noch Daily Business, dass du selber Geschäft geschrieben hast und so weiter?
Das war noch Daily Business, natürlich im Gewerbebereich, außerhalb des Motorradkonzeptes, das dann irgendwann funktioniert hat in der Fläche und es wurde auch immer technischer. Da hat man immer weniger Menschen gebraucht, die das aktiv verkaufen.
Ja.
Respektive es durften andere Vermittler am Markt verkaufen, aber im Gewerbebereich bis gut vor 5, 6 Jahren war das noch Daily Business, dass man da wirklich am Point of Sale unterwegs war, auch sehr hochwertig, so sehr, sehr hochwertige Risiken versichert hat. Und dann mit meinem Wechsel oder Weggang von der Baloise hat sich das ein bisschen verändert.
Ja, ging es immer nur um Autohäuser, Motorradhändler und so weiter oder gab es auch andere Gewerberisiken, die du dann mit bedient hast?
Was halt typischerweise bei so Mischrisiken vielleicht hinten runterfällt. Ja, und klar, wenn du deinen Job in einem sehr exklusiven Bereich vernünftig machst, dann kommen natürlich alle Dinge. Der Klassiker, ich habe hier noch ein Haus auf Sylt, das möchte ich gern versichern, das passiert dann auch mal.
Ja. Achso, ich dachte, du erzählst mir gerade, dass du ein Haus auf Sylt hast.
Nein, leider nicht. Hätte ich gerne.
Ja, wer weiß, was noch kommt. Dann bist du zu Neo Digital.
Korrekt.
Das erste Mal das Digital, zumindest im Namen des Arbeitgebers.
Ja.
Wie kam das?
Das ist auch eine spannende Geschichte. Da kommen wir wieder zum Motorradhändler oder Motorradgeschäft zurück. Mein damaliger Chef, der mich da hingeholt hat, der kannte mich genau aus dem Bereich. Ja, also wir haben mit dieser Motorradhändler-Police etwas geschaffen, was wir ursprünglich exklusiv für Harley gebaut haben. Dann haben es dann geöffnet. Und dann kam, ich meine, Suzuki war das damals, Suzuki Deutschland auf uns zu, wurde von der Bank, die die Finanzierung gemacht hat, hier in Deutschland getrieben. Und damals war das der liebe Ulf, ja, der von der Seite, die er direkt mit seinem Kfz-Produkt quasi Suzuki bedient hat. Und wir hatten uns halt angeschickt, das Thema Motorradhändler-Police zu machen.
Wer so. Jetzt? Neo Digital noch oder Basler?
Das war noch Basler,
Entschuldigung. Ja, okay,
aber das war der ursprüngliche Kontakt. Von daher kannten wir uns, wir haben uns auf einer Messe kennengelernt. Und ein paar Jahre später, werde ich nie vergessen, kam einfach mal eine Nachricht, wir müssen mal miteinander reden, als es darum ging, den Maklermarkt bei Neo Digital aufzubauen, weiterzuentwickeln. Und da wollte er einfach Leute vom Markt holen, die das Business verstehen. Also die auch den Vertrieb und die Betreuung von Pools, weil das haben wir jetzt ein kleines bisschen untergehen lassen bei den vielen anderen interessanten Themen. Seit circa 12 Jahren habe ich dann irgendwann die Poolbetreuung für Süddeutschland bei der Basler noch übernommen. Und das ist auch das, woraus ich heute noch zehre, wenn es eigentlich um den Maklervertrieb geht.
Nehmen wir mal diesen Elfmeter für den kleinen Exkurs Sichtbarkeit und Netzwerk. Diese berühmte Nachricht, hey, wir müssen mal reden. Die kenne ich persönlich auch und die haben auch also solche Nachrichten oder Anrufe oder persönliche Ansprachen irgendwo immer dieser Art, ne? Hey, eigentlich müssen wir mal reden. Haben bei mir in meinem Leben auf jeden Fall für Wendepunkte gesorgt. Und bei dir offensichtlich auch. Wie hast du es aus deiner Sicht geschafft, eben in die Köpfe dieser Menschen zu kommen, die dir eine Nachricht schicken, wir müssen mal reden? Waren das die Events von Pools unter anderem zum Beispiel, wo man sich dann auch mal unternehmensübergreifend sieht? Oder wie bist du gefühlt in die Sichtbarkeit gekommen, dass andere aus anderen Unternehmen eben wissen, Dennis ist einer, den, wenn ich das und das möchte, dann spreche ich den jetzt mal an?
Ich glaube, dass das immer eine Mischung ist. Du brauchst natürlich Sichtbarkeit. Ja? Ja. Wenn dich keiner kennt und wenn nach jeder Vertriebsveranstaltung sofort abreißt, dann lernst du auch keine Menschen im Netzwerk kennen. Das ist vollkommen normal. Ansonsten glaube ich auch die Exklusivität der Tätigkeiten, die man da so ein bisschen ausgeübt hat, die generiert halt auch Wahrnehmung am Markt. Ja, wenn du irgendwas Verrücktes machst, was vielleicht sonst keiner macht, ja, das war auch im Konzern damals oder weiß nicht, ob das Konzern hier das richtige Wort ist, aber die Baloise auch in Deutschland, in der Schweiz, da wusste jeder, wer ich bin, einfach nur wegen diesem Geschäft, auch wenn du vielleicht in der Hierarchieebene auch relativ weit am Anfang stehst.
Ja.
Ist das einfach das Feld, das du so bedienst, durch das du Aufmerksamkeit kriegst.
Aber vor 20 Jahren war ja mit Social Media noch nichts, ne?
Das ist richtig. Ich sag nur DKM.
Ja,
ich habe auch alte Bilder von früher.
Ja.
Wir haben da immer ein Motorrad mitgebracht mit unserem eigenen Deckungskonzept. Ja. Und da konntest du zum Beispiel bei einer Aktion dich auf diesen Motorrädern fotografieren lassen. Dann wurde das am Messestand ausgedruckt, wurde das den Makler mitgegeben. Und ich werde nie vergessen, dass mich mal einer anrief und sagt, ihr macht da echt was super cooles, ich habe dieses Foto bei mir zu Hause im Büro. Aber was macht ihr eigentlich? Ja, also so Kontakte entstehen.
Wer seid ihr und was macht ihr?
Wer seid ihr, was macht ihr?
Ja. Was waren deine Aufgaben bei Neo Digital?
Klassischerweise Ausbau, Maklervertrieb. Also wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt regional. Ja. Wer halt an welcher Ecke Bienen vielleicht aus der Historie besonders gut kennt, Produktweiterentwicklung, da einfach Input auch noch zu liefern. Wie muss sowas denn eigentlich aussehen, dass im Maklermarkt funktioniert? Ja, und schlichtweg einfach die klassische Betreuung, ne? Also alle Makler, die da irgendwie in der Fläche unterwegs sind oder Kurse in Konstrukte, einfach zu begleiten und gemeinsam erfolgreich zu sein.
Ja, in welcher Position warst du da bei Neo Digital?
Wie nannte sich das? Das ist eine gute Frage, das weiß ich schon gar nicht mehr. Also es war einfach Sales Manager, also war klassisch. Andere würde sagen Key Account, da hatte jeder
anderes. Ja, okay. Also klassische Vertriebsposition.
Korrekt.
Da hast du es nicht so lange ausgehalten und bist dann 2023, also bummelig 2 Jahre später, bist du dann zu Adam Riese gegangen, ne? War es wieder eine Nachricht oder wie ist das entstanden?
Ja, ähnlich. Also spannend. Auch ein Mitarbeiter, der jetzt in meinem Team ist, der bei uns im Konzern, also ein ehemaliger Kollege aus Neo-Zeit.
Ja,
also so schließt sich da manchmal wieder der Kreis. Ja. Ist von Neo Digital weg, ist bei uns in den Konzern gewechselt, zu dem Adam Riese gehört.
Ja.
Und das war eine WhatsApp, in der Tat. Eines Tages, guck mal, ich habe da eine Stellenausschreibung bei uns im Portal gesehen. Ich glaube, das passt ganz gut zu dir.
Ja.
Und auch die Bewerbung ist ähnlich gelaufen. Ich kannte da aus dem Headhunting jemanden aus deinen Situationen heraus, habe einfach einen aktuellen Lebenslauf genommen, habe den in WhatsApp geschickt. Dann sagt er, du, ich bin hier gerade in Österreich Skifahren, ich melde mich Montag. Und dann war nicht er das, sondern halt mein jetziger Chef. Und letztendlich habe ich mich per WhatsApp beworben. Ja, also schon sehen, war irgendwie eine coole Nummer. Und von daher auch Netzwerk am Ende des Tages.
Du hast auf LinkedIn mal einen Post abgesetzt. Nur weil du viel schaffst, heißt das nicht, dass das gesund ist. Wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, was du so gemacht hast. Ich vermute, da hast du auch die ein oder anderen 100.000 Kilometer wahrscheinlich auf der Straße verbracht in deinen Positionen, die du da gemacht hast. Wie stehst du heute dazu?
Ja, das sind ja Muster, die man da irgendwie an den Tag legt.
Ja.
Ne? Also Vertrieb mit weniger Digitalisierung war ja mehr in der Fläche. Das ging ja gar nicht. Ich habe irgendwann mal gesagt, so ganz Deutschland habe ich eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel Lust zu, weil du bist ja nur auf der Bahn. Ne?
Ja.
Also mein bester Kumpel, ein Trauzeuger, hat mal zu mir gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, du bist Kraftfahrrad.
Ja, mit beratender Tätigkeit.
Ja, genau. Wenn du irgendwie 60.000 Kilometer aufwärts im Jahr spazieren fährst und das teilweise europaweit, je nachdem, wo du hingerufen wirst. Und da sind dann Sachen im Flieger, im Motorrad gar nicht dabei gewesen. Das ist dann schon speziell. Ja, ich war halt immer jemand, der gesagt hat, da geht immer noch ein bisschen mehr, bis mal mein Körper gesagt hat im letzten Jahr, das halte ich für nicht so eine gute Idee. Mhm. Daraus ist auch diese Postreihe entstanden.
Okay.
Weil ich einfach lernen musste, wenn du selber nicht auf dich hörst, sagt dir das jemand anders und zweifelsfall dein Körper, wenn er einfach abschaltet.
Ja.
Und das war für mich einfach ein Thema Resilienz, Reflexion, da einfach zu schauen. Und das passt ja auch gut zu unserem Thema. Wie kann ich denn Zeit für mich selber vielleicht auch wieder generieren oder wie kann ich einfach Dinge abgeben an andere Menschen, an Technik, um da einfach ein bisschen zu unterstützen, um aus dieser Belastung rauszukommen?
Ja. Genau, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil das betrifft ja auch viele Makler. Und da setzt er ja am Ende genau auch mit Adam Riese jetzt an, eben zu sagen, okay, wir wollen da Prozesse unterstützen. Und ja, lass uns da gerne mal einsteigen. Denn eine Herausforderung, die ich ja auch sehe, auch für euer Geschäftsmodell am Ende, die Makler, für die ihr was machen wollt, die werden ja im Schnitt immer älter.
Da ist was dran, ja.
Ist das jetzt gut für euch oder ist das schlecht für euch? Also, weil, ne, machen wir uns nichts vor, ein 60-Jähriger wird nicht so schnell verstehen und durchdringen, was der Nutzen eurer Digitalisierungsstrategie ist, als jemand, der heute 27 ist.
Das würde ich gar nicht mal so unterschreiben. Ich glaube einfach, entweder hast du da irgendwie eine Beziehung zu
Ja.
und das liegt dir und du kannst mit so Themen relativ einfach umgehen. Oder du hast da irgendwie eine Grenze und sagst, naja, ich mache das halt immer so, wie man das halt schon immer gesagt hat, will aus meiner Komfortzone nicht raus. Ich glaube nicht, dass das ein Altersthema ist des Anwenders, aber es wird einfach ein Thema in der Zukunft sein, weil durch das Ausdünnen des Vermittlernetzes sind die Kunden ja nicht auf einmal weg. Beziehungsweise der Makler selbst oder auch die AO-Agentur wird hier irgendwann selber zu einem Kunden. Und wenn wir schauen, was da mengenmäßig hinterherkommt, stehen wir einfach vor der Herausforderung, dass die Vermittler, die übrig bleiben werden, einfach eine deutlich höhere Stückzahl an Verträgen haben werden, die sie betreuen müssen. Und da setzen wir halt an und versuchen, mit sinnvollen Prozessen so zu unterstützen, dass das einfach geht. Zum Thema, bin ich jetzt Digital Native oder nicht? Und gleichzeitig halt einfach Freiräume schafft.
Was sind denn diese Prozesse, über die du da sprichst? Also, wenn ich jetzt als Makler da sitze und sage, okay, jetzt erzählt, ja, wir haben hier digitale Superprozesse und das geht alles viel besser und schneller. Was genau ist es denn? Also, wo fangt ihr an, wo hört ihr auf?
Ja, das ist eine gute Frage. Also
Oder
anfangen
geht es
natürlich,
vielleicht gar
ja.
nicht mal, was habt ihr schon konkret
Ja.
im Portfolio oder was ist schon fertig? Also, was ist aus deiner Sicht, weil du ja auch tief drin steckst in diesem Thema. Also, wie müsste es denn sein? Das muss ja jetzt nicht zwangsläufig eins zu eins deckungsgleich mit dem sein, was ihr schon gemacht habt, aber wie siehst du das? Also,
Also ich glaube, die Besonderheit ist ja immer, du musst das Problem des Maklers verstehen.
ja.
Ne? Also was hat eigentlich der Externe für ein Problem? Und nicht den inneren Scope zu wählen, wo kann ich Prozesse optimieren, ist natürlich auch wichtig, ja, damit das etwas flüssiger und effizienter läuft. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, was hat denn der Makler für ein Problem? Und meistens hat er das Problem, dass es nicht nur um Geschwindigkeit geht, auch, der freut sich natürlich, weil sich alles beschleunigt, also es beschleunigt sich heute alles, ja. Ich kann heute im Internet was bestellen, am nächsten Tag liegt es vor der Tür und man denkt manchmal, wie funktioniert das? Das ist natürlich wichtig, dass du diese Geschwindigkeitsaspekte rausholst. Aber in erster Linie geht es um Verlässlichkeit. Also wir haben früher mal von einstufigen Prozessen, das ist so ein Thema, was im Rahmen der Digitalisierung mal entstanden ist, dass du sagst, ich möchte es eigentlich nur einmal anfassen, weil ich dann nicht Frau Müller bei der Pfefferminzia anrufen will, 2 Wochen lang und keine Ahnung, was mit dem Antrag passiert ist. Also einfach das Erlebnis für den Makler so zu gestalten, er hat ein Anliegen, positioniert ist, es wird erledigt, das geht schnell und ich kann mich darauf verlassen, dass das fehlerfrei funktioniert.
Welche Produktbereiche sind denn aus deiner Sicht dafür geeignet?
Auch eine spannende Frage. Ich glaube, relativ einfache Produkte, wo vielleicht auch heute die Endkundenbildung relativ weit ist. Wir kennen das aus unterschiedlichen Vertriebswegen, dass der Endkunde heute bei einer Privaterpflicht, mal abgesehen vom finanziellen Risiko, was damit verbunden ist, das relativ gering ist, was die Beitragsaufkommen betrifft. Natürlich die Produkte in der Entwicklung so weit sind, dass er sich, wenn er sich im Internet beliest, sind die meisten durchaus in der Lage zu erkennen, ist das jetzt ein Produkt, das passt zu mir als Endkunde oder muss ich noch was anderem gucken? Ich glaube, einfach zu beratende Produkte oder auch Themen wie Kraftfahrzeugversicherung, die wir klassisch aus dem Online-Vertrieb kennen, die sind da sehr gut geeignet zu. Bei Kranken und Leben, also da, wo es vielleicht auch um Scheidungen geht, wo es ein bisschen mehr Geld im Spiel ist, die auch ein bisschen längerfristig getroffen werden müssen, da bin ich mir ziemlich sicher, Stand heute gibt es da Prozesse, die man digitalisieren kann, aber da ist der Faktor Mensch in der Beratung noch unheimlich wichtig.
Ja, sehe ich auch so. Vor allem, wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen öffentlicher auch diese Debatte mit der Patientenakte, ne, mit diesen Falschdiagnosen und so weiter. Und das kannst, also ich wüsste jetzt nicht, wie man das digitalisieren soll, weil du brauchst ja immer den Menschen dazu, der überhaupt beurteilen kann, ist das jetzt wahr, ist das nicht wahr oder keine Ahnung,
Ich
ne?
sage mal
Ja,
Bauchgefühl, ne? Das ist
ja, ja,
etwas, was die KI
ja,
heute noch nicht lernen
ja.
kann, wenn wir schon dann über die nächste Stufe sprechen und sagen, wo ist denn KI in den Themen eingesetzt? Die kann halt etwas, was du als Mensch spürst, wo du sagst, irgendwas ist hier komisch oder es ist nicht schlüssig, das kriegt die heute noch nicht so gut hin. Und ich glaube deswegen gerade im Kranken- und Lebensbereich muss man ein bisschen vorsichtig sein, was man da tut.
Wir haben ja das Konsolidierungsthema. Viele, viele kleinere Makler bündeln sich unter Pools. Mittelständische bündeln sich unter Konsolidierern, ne, um jetzt mal Pools und Konsolidierer als zwei verschiedene Vehikel zu sehen. Und dann gibt es noch so ein bisschen Free Float, würde ich sagen, so ein paar Maklerunternehmen, die auch überwiegend über Direktanbindung arbeiten, ein eigenes System haben und so weiter. Wie passt denn eine Digitalstrategie eines Versicherers, die ja relativ unique aktuell noch ist, würde ich mal behaupten, zumindest in der Ausprägung wahrscheinlich, wie passt denn das in diese Welt der Vermittler rein? Also Wie kommuniziert ihr oder welche Anforderungen muss ein Makler überhaupt erfüllen, damit er das, was ihr an die Rampe stellt, überhaupt nutzen kann?
Ja, Anforderung heißt für uns, wir machen schon den Sales Funnel dahingehend so zu, dass wir sagen, du musst im In- und Output-Management, also im klassischen TAA, also wie kommt der Antrag zum Kunden, da musst du digital sein und du musst in der Lage sein, über die Maklerpost die Dokumente digital wieder entgegenzunehmen. Ansonsten macht das Modell mit uns keinen Sinn. Da sind wir auch relativ straight.
Ja.
Können zwar Insellösungen generieren, temporär, das soll auch nicht das Problem sein, aber letztendlich geht es ja darum, ein bisschen Pace auf die Straße zu bringen, ja, und eben das Thema Papieren, Geschwindigkeit und Schlankheit der Prozesse aufzubauen. Aber was ist denn eigentlich der Pain von jemand, der konsolidiert? Ja, da ganz unterschiedliche Bestände mit unterschiedlichem Digitalisierungsgrad, ganz verschiedene Produkte, vielleicht auch teilweise Sachen liegen, die es seit 10 Jahren nicht mehr gibt und die hat auch keiner angefasst.
Ja.
Und wie schaffe ich da jetzt eine gemeinsame Basis? Einmal wird es um Systeme gehen, dass ich möglichst aus dem Ordner, der im Schrank steht, einen Datensatz mache, weil das irgendwie 20, 30, vielleicht sogar 40% mehr Geld beim Wiederverkauf gibt. Plus, wie schaffe ich da eigentlich eine gemeinsame Datenbasis? Und da ist das Thema Umdeckungsgeschäft natürlich das, was wir alle kennen, Portfolio-Transfers, da irgendwie eine Gleichheit der Dinge zu schaffen, dass er sagen kann, am Ende des Tages passt alles, was ich mir da gekauft habe oder was ich zusammengeführt auf dem Stick und ich muss halt kein Papier mehr transferieren. Und das ist eine besondere Herausforderung momentan am Markt.
Wenn jetzt so ein Konsolidierer sagt, ich möchte genau sowas umsetzen, ist das, also seid ihr da wirklich noch allein auf weiter Flur oder ist das ein Gesamttrend, der zu erkennen ist? Oder?
Also man kennt ja nicht immer alle Lösungen am Markt,
ja, klar,
ganz
ja.
Ehrlich. Aber ich glaube, das Gesamtpaket können momentan ganz wenige bedienen. Das Thema Umdeckung ist nicht das Problem. Ja, der Klassiker, das kennst du vielleicht aus deiner alten Zeit, hast du eine Excel-Liste, die füllst du halt aus. Was denn mit der Liste am Ende passiert? Und das ist das Thema so in den Marktfolgeprozessen. Wie stringent bin ich denn in meiner Digitalisierungsstrategie? Ist das nur Wahrnehmung nach außen oder verhalte ich mich auch in-house so?
Ja.
Tippt das einer ab oder tut das bei uns jemand einlesen und am nächsten Tag ploppen da die 5000 Policen aus dem System? Und viel wichtiger, ich liefere auch alles andere anschließend über das Bipro-Postfach aus und könnte mir im Zweifelsfall den Bestand auf den Stick ziehen. Da glaube ich, ohne jetzt den Kollegen am Markt zu nahe treten zu wollen, dass das eine gute Handvoll gut bedienen kann.
Also
alle Teile dieser Kette.
Ja, Wahnsinn. Was bedeutet das denn für den Prozess, wenn jetzt, also Makler ist in der Lage, das umzusetzen und es gibt ein Neugeschäft. Ja, also ein Antrag. So, der kommt ins System. Und ich behaupte mal, ich kenn's ja auch, also auch aus alten Zeiten noch, dass, wie du auch sagst, beim Großteil der Verarbeitungsprozesse geht es dann irgendwann im schlimmsten Fall sogar nochmal durch den Drucker. Und wird dann weiterverarbeitet. Wie ist es in deiner perfekten Welt, die vielleicht schon da ist oder zumindest noch entsteht?
Also da ich den Prozess natürlich mitgestaltet habe, kann ich so ein bisschen skizzieren, wie wir es machen. Perfekte Welt ist da schwierig, aber löst das Problem zumindest. Also du hast ja mal zwei unterschiedliche Ansätze an der Ecke. Entweder gibt es wirklich Menschen, die da mit Excel arbeiten wollen und tippen das da alles schön rein, dann hätten das gerne an einem Tag, weil sie vielleicht auch von den Denkmustern so sind oder weil sie sehr große Bestände haben, gar nicht mehr die Daten vielleicht aus dem System abziehen, wenn es das schon gibt. Und dann spielt man sowas ein und dann ploppt das einfach aus dem System raus. Und dabei ist es auch vollkommen egal, ob das 100, 500 oder 5000 Verträge sind oder du löst sowas über Antragsstrecken, Tools, etwas, was im Netz liegt, wo der Makler das quasi händig selbst eingeben kann, also wie wenn er ein Angebot berechnen würde, und wird das am Point of Sale von links nach rechts übertragen. Das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, aber die Geschwindigkeit von der Komplexität bei so einem Portfoliotransfer ist so hoch, dass wenn der auf den Knopf drückt und wenn alles funktioniert und wenn der Kunde im Raum sitzt und hat eine Internetverbindung, das maximal eine Minute später Ping auf dem Handy vom Kunden macht und der hat eine E-Mail zum Kundenportal und die Police ist da.
Ja.
Und genauso schnell spielt man das dann auch aus über das Maklerverwaltungsprogramm und das ist halt einfach Geschwindigkeit. Du weißt, das geht schnell, es passt alles, der Kunde ist umgedeckt und du hast das dann auch wirklich in einem stufigen Prozess abgearbeitet und hast keine Nachbearbeitung mehr.
Ja, das ist schon cool. Und das läuft alles über die Bipro-Schnittstellen dann, oder?
Das ist was Eigenprogrammiertes. Ja. Es geht über eine eigene API bei uns im Haus, also eine komplette Eigenentwicklung.
Okay, die der Vermittler dann mit seinem MVP ansteuern muss.
Entweder über das MVP
oder über den Pool oder
dann auch am Markt. Dass es ein Absprung aus dem System kommt mit dem Prefill der Daten, ist ganz exklusiv und ganz vom Erlebnis vom Makler einfach cool, weil er sich in der Welt bewegt, in der er eh unterwegs ist und sagt, jetzt ist hier der Thorsten, dem seine PAV, die ist vielleicht ein bisschen älter, die sollte ich mal angehen. Ja. Dann drückt er auf den Knopf, dann schießt das System die Daten zu uns rüber, zweimal okay und das Thema ist erledigt. Und genauso schnell kriegt er seine Police. Das ist halt quick and dirty und das ist erlebbar. Das generiert auch eine positive Wahrnehmung, explizit halt bei Produkten, die vielleicht irgendwie 50 Euro im Jahr kosten.
Ja.
Darf das meiner Meinung nach auch nicht anders funktionieren.
Ja, okay, also eigene Schnittstellen. Trotzdem nochmal Bipro. Sag mal was zu Bipro. Man hört ja ganz viel. Also ich habe mit Rolf Fisswesser ja im Interview gesprochen, der ja auch viel, der das gelobt hat, die Initiative und so weiter. Aber wenn du auf einer DKM mal rumläufst und einfach mal das Wort Bipro reinschmeißt, kriegst du auch ganz oft, ja gut, ist ja auch alles wieder nur, wir haben viel vor, aber wir setzen nicht um und so. Also es gibt zwei Lager im Markt, ne? Zu welchem zählst du?
Also ich würde da wirklich mal die Vogelsperspektive annehmen. Das ist ja die Frage, was für eine Problemstellung hast du eigentlich? Wenn du Daten mit jemandem austauschen möchtest,
was ja die Kernsache ist.
Die Kernaufgabe einfach vom Bipro ist oder von Normen generell, wenn wir mal Bipro beiseite lassen würden, dann wäre es ja schon von Vorteil, dass wenn irgendjemand das, was ich in meinem System habe, wenn ich es nach rechts zu jemandem übertrage, überhaupt versteht, was passiert.
Ja.
Und das versucht man darüber zu lösen. Deswegen grundsätzlich ist es gut und richtig.
Ja.
Ja. Die Besonderheiten oder vielleicht individuelle Schwierigkeiten, die es da immer wieder gibt, das ist vollkommen normal. Würde die Norm anders heißen, wird man es anders normieren, gibt es auch genug Kritiker an der Ecke.
Ich stelle die Frage nochmal anders, weil du gerade sagst, grundsätzlich ist es ja gut. Aber im Ursprung war die Idee ja, hey, wir tun uns zusammen und wir machen eine gemeinsame Norm und so. In der Praxis zeigt sich ja dann nun doch, ne, dass auch heute 2025 noch Versicherer an den Markt kommen oder auch Softwaredienstleister an den Markt kommen und immer wieder Individuallösungen schaffen. Wir haben jetzt, ne, jetzt haben wir das Beste aller Zeiten und ist am Ende wieder eine eigene Insellösung. Wahrscheinlich insgeheim mit dem Ziel, damit reißen wir die Weltherrschaft an uns und alle nutzen uns sozusagen. Das ist ja, glaube ich, dann immer so das Hauptziel oder das 100%-Ziel. Aber wie siehst du das? Also sagst du, okay, das wird immer so bleiben und das muss auch so bleiben? Oder sagst du, nee, eigentlich wäre es schon smarter, wenn man wirklich mal in Größenordnung gemeinsam was bewegt und nicht jeder immer seine Insellösung macht?
Ich glaube, da musst du auch unterscheiden, ob du Datenaustausch zwischen zwei getrennten Systemen betreibst. Ja, oder vielleicht sogar drei, wenn du die komplette Wertschöpfungskette nimmst. Das, was wir zum Beispiel ja jetzt auch getan haben, das machst du ja, weil du eh in deiner Systemwelt unterwegs bist. Warum willst du die verlassen über einen externen Dienstleister in der Norm, die du eigentlich nicht benötigst, Daten umwandeln und wieder zurückverwandeln, wenn du eh in deiner Welt unterwegs bist? Also da verstehe ich schon die Interessenlage des jeweiligen Anbieters. Ansonsten grundsätzlich bin ich absolut dafür für Normierung, weil uns das insgesamt einfach bei der Fülle der Themen die Arbeit deutlich vereinfacht. Es ist einfach so. Es lässt vielleicht noch ein bisschen Spielraum an der einen oder anderen Ecke, ja, wenn da irgendwie Besonderheiten gewünscht sind, die man dann irgendwie gemeinsam versucht umzusetzen, da haben wir noch einen Weg zu gehen, meiner Meinung nach, aber grundsätzlich bin ich ein absoluter Befürworter.
Ja, ich habe dann auch ein paar Jahre bei einem Pool verbracht und ich kenne auch viele, die bei Softwarehäusern arbeiten und so weiter und der schwarze Peter wird immer ein bisschen auf die Seite des Versicherers geschoben. Also Makler beschwert sich über, sei es jetzt eine Pool-Software oder eine freie Software oder was auch immer, ja, die Datenqualität ist nicht die, die ich gerne hätte. Und dann wird der schwarze Peter meistens auf den Versicherer geschoben. Ja, die Daten sind so schlecht, die wir bekommen. So, und ist das so? Oder weil angeblich der Interpretationsspielraum der Schnittstellen so breit gefächert ist, dass der eine halt sagt, ich pack das da rein, der andere sagt, ich pack das da rein und am Ende muss der Softwareanbieter halt wieder irgendwie zaubern und versuchen, das für den Makler und vielleicht auch fürs Kundenportal dann eben ja aufzubereiten. Ist das so aus deiner Sicht oder?
Ich glaube, die Grundthemen, die funktionieren gut. Ne? Also wie der Versicherungsnehmer heißt, das steht immer an derselben Stelle und das kann die auch jeder abnehmen.
Ja.
Dann gibt es natürlich bewusst Felder, da sage ich mal so, gibt es ein bisschen Interpretationsspielraum, was schreibst du denn da anschließend rein?
Ja.
Und da ist natürlich die Herausforderung, wenn das ein bisschen missbräuchlich eingesetzt wird oder wenn man das ein bisschen weiter interpretiert, dass das schon sein kann, dass Datenqualität mal nicht stimmt.
Ja. Also einer sagt immer zu mir, ja, Name, Geburtsdatum, Anschrift ist immer passend und dann gibt es ein Feld Sonstiges und da hauen einige alles rein. Alles was dem Rest sozusagen.
Deswegen heißt auch Sonstiges. Aber das ist eine Frage, da hast du halt im Mapping mit so ein paar oder immer. Ne? Also ich bin dankbar, dass es auch Felder gibt. Ich nehme mal so eine Situation, du hast ein Konstrukt mit einem Pool, wo du Untervermittlung baust. Ja. Oder du hast vielleicht einen Blindpool, aber trotzdem hast du irgendwie die Situation, dass zu Abrechnungszwecken irgendwie ein Identifier mitgegeben werden muss, weil sonst der Pool gar nicht weiß bei seinen 5.000, 20.000 Vermittlern, von wem kommt das denn? Ist das ein Antrag vom Thorsten oder ist das ein Antrag vom Dennis? Ja. Also da brauchst du, und da macht das halt auch ja leider jeder ein bisschen anders, brauchst du halt irgendwie einen Identifier, den musst du über so solche Felder schieben, weil es nicht anders geht. Ja. Ich würde mir sicherlich wünschen, dass es da vielleicht an der einen oder anderen Ecke, weil viele Dinge sind ja identisch, ja, und die werde ich auch in den nächsten Jahren nicht mehr so maßgeblich ändern, meiner Meinung nach, dass man dafür Normen in der Normierung feste Plätze findet und dass das jeder gleich macht. Und da können wir uns aber alle nur gemeinsam am Markt disziplinieren, das ein bisschen, wie soll ich sagen, strukturierter anzugehen.
Was sind jetzt für euch konkret oder für dich konkret auch in deiner, in deinen Projekten die, die nächsten Meilensteine, die, die ihr so erklimmen wollt?
Das sind einfach Themen aktuell. Wir haben ja im letzten Jahr was Schönes gemacht. Das würde ich ganz gerne mal als Beispiel
heranziehen.
Wir haben sowas rausgebracht wie eine Sofortpolice. Also wirklich mal neue Lösungen anbieten, nach denen vielleicht nicht jeder sofort gerufen hat. Da bin ich auch ganz ehrlich. Aber einfach mal zu zeigen, was gibt's denn für technische Lösungen, die irgendwie Mehrwert stiften können. Also ich kann eine Police über ein System pushen, die auch echt ist und die nicht irgendwie in einem System, weil der Datensatz eh da ist, dann anschließend dort in dem PDF ausgelesen wird und ich suggeriere, das ist was. Ja. Nein, wir sind an der Ecke so schnell und der Prozess ist so aufgebaut, dass das, was der Kunde gerade auf sein Handy bekommen hat, der Vermittler auf dem Bildschirm angezeigt bekommt, wenn er das will und sofort weiß, wie der Vorlage hat sich erledigt. Das sind einfach Dinge, wo man in den Entwicklungsschritten in der Zukunft schauen muss. Kann ich den Prozess ein bisschen anpassen? Gibt es da irgendwo Lücken, die ich finden kann, in denen ich mich ein bisschen anders aufstelle, ohne dass eigentlich der Ursprungsgedanke, da möchte einer was abschließen und da hinten soll eine Police rauskommen und dann kriegt er irgendwann Geld, wenn er einen Schaden hat, verletzt wird. Ja. Und du hattest einen ganz interessanten Podcast in den letzten Wochen mit den Jungs von Besser Finanzen und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man manche Dinge neu denken kann. Und wir haben uns auch schon mal ausgetauscht. Da hatte ich gesagt, in euren Workflows, die ihr da erarbeitet, in der Kundenkommunikation, wäre das nicht sexy, wenn da über individuelle Schnittstellen, das geht dann halt leider nicht über Bipro, das ist ja gut, irgendwie aus einem Service heraus vielleicht Informationen direkt in die Kommunikation reingepusht werden könnten.
Also live quasi.
Live quasi. Ja, ja. Also du chattest da mit einem Bot und gibst ihm deine Daten, der kennt dich vielleicht aus der Lead-Generierung, weiß schon ein bisschen was von dir und dann sagt der Bot, guck mal, ich kann dir ein cooles Angebot machen. Und der kriegt einen Live-Preis. Nichts, was der gelernt hat, was er irgendwie in der PDF abliegt, sondern er spricht einen Service an, pusht den Preis zurück, kann darauf reagieren, was in der Kunden in der Kundenkommunikation aktiv passiert und kann quasi losgelöst von diesem klassischen Angebotsthema, was wir ja alle kennen. Ja. Und da muss einer was eingeben, irgendwie reagieren. Das sind coole Prozesse, wo du Technik-Skills ausspielen kannst. Ja? Ja. Wo du einfach mal neu denken kannst, ohne eigentlich das Grundthema zu verändern.
Ja, ja, es ist ein spannender Ansatz. Also verkaufspsychologisch würde ich jetzt sagen, okay, dann müsstest du ja auch irgendwie noch in dem Framing sein, dass du dem Kunden dann den Vertrauensvorschuss wirklich auch gibst, dass das ein gutes Angebot ist. Also du müsst, ne, dass der Kunde nicht in, okay, jetzt habe ich hier so schnell so einen Preis bekommen, ist das jetzt irgendwas Pauschales, muss ich jetzt nochmal vergleichen? Also das müsste man ihm ja schon irgendwie wegnehmen. Das ist Aufgabe des Vermittlers, ne? Notfalls auch einfach so hoch Vertrauen aufzubauen vorher, dass der Kunde einfach sagt, okay, im Prinzip egal, was der mir jetzt hier sagt, ich werde es kaufen, weil mein Vertrauen in die Organisation des Vermittlers halt einfach so hoch ist, ne?
Also ich glaube, dass sich mit diesen qualifizierten Leads generell beim Kunden auch ein bisschen was ändert. Da geht er proaktiv auf jemanden zu und bittet um Hilfe.
Ja.
Das ist ja was ganz anderes, als wie das vielleicht früher aus unseren Anfangsjahren noch kennen. Wo du wirklich in deinem Tarif zum Kunden gegangen bist, hast dann geklingelt und wirklich der Gedanke, dem möchte ich jetzt was verkaufen.
Ja.
Also der Kunde meldet Bedarf an, nutzt eine technische Lösung und wird ja quasi schon alle seine Daten zur Verfügung stellen, die irgendwie relevant sind, weil das ja in so einem Prozess stattfindet und sagt, bitte hilf mir. Also ich habe hier Bedarf, ich bin der Meinung, ich brauche da eine Lösung. Was kannst du mir anbieten? Also dieser Vorschuss kommt ja an Vertrauen, kommt ja schon mit der, wie soll ich sagen, der Eingabe der Daten. Und ich glaube, da ist die Brücke gerade bei jüngeren Menschen schneller geschlagen, als wir das noch bei den skeptischen älteren Menschen kennen, die diese alten Prozesse
haben. Ja, wie du sagst, der Vertriebsprozess ist einfach ein anderer, ne? Also heute, ich kenne keine Statistiken dazu, aber wäre mal spannend, eigentlich die mal zu sehen, wie viel, also früher war es ja, würde ich schon behaupten, überwiegend outbound. aktiver Vertrieb. Und heute, gerade bei den jüngeren Geschäftsmodellen, ist es ja fast manchmal sogar ausschließlich inbound. Also, dass du hast halt ein Marketing und dann kommen halt aktive Anfragen mit konkreten Bedürfnissen, Wünschen, ne? Wohin du ja früher, wie du eben auch schon sagtest, ne, bist du halt auf den Menschen zu und hast dem erstmal erklärt, erstmal musstest du das Problem verkaufen.
Genau.
Und dann das Produkt, ne, so, und heute verkaufst du das Problem ja über den Marketingprozess, weil er auf Social Media einfach rund um die Uhr sichtbar sein kann. Das ging ja früher gar nicht.
Ja, mit dem Internet in der Tasche. Ich wollte ja eigentlich heute Uhr, ich habe noch sowas zu Hause, das erste iPad beim Met bringen, das habe ich mir mal aufgehoben.
Ja.
Das war so ein Meilenstein, glaube ich, in der Veränderung der Verkaufsprozesse und wie ein Kunde heute im Internet kauft, weil er es auf mobile Endgeräte kam. Jeder hat heute ein Handy einstecken, hat mobiles Internet, informiert sich im Netz, kauft im Netz, wenn wir Plattformgeschäft betrachten, gerade auch im Versicherungsmarkt. Die haben das Problem nicht. Der Kunde sagt, ohne jetzt die großen Namen nennen zu wollen, ich check das da oder da und guck einfach mal, was kostet denn da so ein Produkt, wenn ich der Meinung bin, ich brauche das. Und so ist das auch in diesen Lead-generierenden Themen, die vielleicht über Social Media einfach sagen, hey, das klingt jetzt irgendwie interessant, ich glaube, ich habe da Bedarf, informiere mich einfach mal. Und der geht ja aktiv auf den Vermittler zu. Das hat sich komplett verändert.
Ja. Würdest du sagen, dass der aus Kundensicht heute oder in der Beziehung Kunde-Makler, dass der Prozess das Produkt schlägt?
Definitiv. Ja, also ist zwar eine heiße Aussage, muss man ganz ehrlich sagen, gerade im Vertrieb.
Ja.
Ich werde das auch noch ein bisschen einordnen. Nicht ausschließlich der Prozess. Aber früher haben wir, worüber haben wir uns definiert? Ne? Also da ging es dann, jetzt sage ich mal das böse Wort, Cottage. Ja? Das heißt, der Vermittler, natürlich hat er ein Interesse dran, er muss gucken, muss ja auch irgendwie meine Kosten bedienen. Cottage ist aber auch nicht mehr führend. Das muss uns auch klar sein. Produktqualität. Es kommt auch an, in welchem Bereich du unterwegs bist. Wenn du heute die Produktqualität im Privatkundengeschäft nimmst, da musst du schon sehr daneben greifen, dass du ein Produkt bekommst, vollkommen egal von welchem Versicherer, bei dem du ein echtes Problem hast. Ja, meistens, wenn du ein Hochleistungsprodukt kaufst, dann sind das Feinheiten, passt das jetzt zu meiner Lebenssituation.
Ja.
Da bist du auch relativ safe. Sondern dann ist einfach die Frage, du entscheidest dich, ob du selber kaufst oder ob du dich beraten lässt, weil du vielleicht sagst, ich hätte da nochmal irgendwie einen externen Blick drauf. Und dann geht's eigentlich drum, wie erlebe ich das eigentlich?
Ja.
Und da kennst du das ja von früher, da hast du einen Antrag ausgefüllt, den hast du in den Umschlag gepackt, in den gelben Kasten. Und wenn du Glück hast, kam nach 3 Wochen was zurück.
Ja.
Ich sag das jetzt bewusst so.
Ja.
Und wenn es nicht zurückkam, dann hast du gehofft, dass einer ans Telefon geht. Ja, das ist ein bisschen dramatisch dargestellt. Deswegen glaube ich, wenn du heute schlanke, effiziente Prozesse dem Endkunden und dem Vermittler zur Verfügung stellst, dass das ein unschlagbares Argument ist gegenüber allen anderen Themen. Was aber nicht heißt, dass du die anderen nicht sauber bedienen musst. Ja, also saubere Produktqualität, faire Vergütung und eine gute Wahrnehmung am Markt. Aber am Ende des Tages wird der Vermittler gerade bei niedrigpreisigen Produkten, wo er eh schon nicht so viel Geld verdient, sich dafür entscheiden, wie läuft das denn eigentlich ab, wenn ich mit denen was zusammen machen will.
Ja. Du hast es ja gerade gesagt, ne? Wenn du eine vernünftige Produktqualität oder Kategorie wählst, im Sinne von Basis, Mittel, Premium oder was auch immer, gibt ja überall verschiedene Namen dafür, aber am Ende hat ja jeder so seine 3, 4 Tarifstufen. Welche Berechtigung haben eigentlich aus deiner Sicht diese, ich nenne sie jetzt mal Billigtarife, die ja eigentlich irgendwie jeder im Hause hat? Weil, also aus meiner Sicht, ich stimme dir zu, wenn du von jedem Versicherer den Premium-Tarif einer Haftpflichtversicherung oder so nimmst, dann kannst du wahrscheinlich nicht viel falsch machen. Dann sind es die Nuancen, der eine hat halt Hobby X mit drin, der andere hat irgendwas anderes mit drin. Aber ich finde, wenn du in der Tarifkategorie weiter runter gehst, wo dann irgendwann auch mit noch niedrigeren Sublimits und was, also mit Einschränkungen gehandelt wird und so weiter, dann finde ich ja, kann man schon ja auch mal einen Fehlgriff machen. Jetzt nicht in der absoluten Basic so, was Haftungssachen angeht, aber so bei den Zusatzdetails. Also welche Berechtigung haben solche Tarife aus deiner Sicht heute denn noch?
Ich glaube, dass in der Vergangenheit, weil die Preise der Versicherungstarife bis auf die letzten 3, 4 Jahre immer nur eine Richtung kann. Das wurde ja alles billiger und der Leistungskatalog wurde aufgepumpt. Das einfach für den Kunden der Unterschied zwischen einem, ich habe sie früher mal Schaufenstertarife genannt in der gleichen Strategie, zwischen einem sehr günstigen Tarif, der aber dein Grundthema sicherlich mitnehmen wird, und einem sehr Hochleistungstarif gar nicht mehr so groß ist. Das haben wir heute in der Privathaftpflicht noch.
Ja.
Ich sage immer, in der Regel, außer man hat das Geld wirklich nicht, die 5 € oder die 6, was der bessere Tarif kostet, solltest du immer mitnehmen. Ja, weil du da so viel an Leistung bekommst, dass das Geld immer wert. Wir erleben gerade am Markt in einer Sparte, dass sich das ein bisschen umkehrt. Das ist die Wohngebäudephysik. Mhm. Die kennt ja wirklich nur mit den Rennschuhen eine Entwicklung, ja, Pricing. Ja. Also es wird deutlich teurer von Jahr zu Jahr. Und da merken wir gerade, wovor die Tarifstruktur im Abschlussverhalten so war, dass sich das Richtung höchste Tariflinie ausgeprägt hat, dass mittlerweile deutlich mehr Abschlüsse wieder in das mittleren Demo gehen, weil das Produkt einfach zu teuer wird. Der Kunde will sich oder kann sich das nicht mehr leisten und prüft dann, ob all das, was das Hochleistungsprodukt mitbringt, ob er das dann auch wirklich benötigt. So ein bisschen Vollkasko-Mentalität, die sich da vor Jahren entwickelt hat, da ist wieder ein bisschen Veränderung. Also ich glaube, die haben durchaus Berechtigung, weil es einfach vielleicht Menschen gibt, die nicht so wahnsinnig viel Geld haben, weil bestimmte Produkte zu teuer werden oder weil da einfach unheimlich viel drin hast, das du vielleicht in deinem Leben gar nicht benötigst.
Ja, gut, weil es gibt auch den anderen Trend in verschiedenen Sparten zu All-Risk-Policen, wo es heißt, okay, alles, was nicht explizit ausgeschlossen ist, ist halt versichert. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von diesen Schaufenstertarifen, wo man schon genau gucken muss, bei einer Haftpflicht wahrscheinlich jetzt nicht so dramatisch, aber es gibt ja andere Sachen, wo man vielleicht doch mal das eine oder andere, was vielleicht in der Werbung wahrgenommen wird, ne, so nach dem Motto, hier, das ist bei uns versichert, aber dann in dem Tarif dann doch nicht. Ne, und das hast du dann als Verbraucher vielleicht über einen Online-Vergleich dann doch nicht wahrgenommen. Also, ne?
Ja, wenn du dir es leisten kannst, würde jetzt jeder im Verkauf immer raten, nimm natürlich das beste Produkt, da hast du die höchstmögliche Absicherung, mehr geht nicht. Ja, gerade in All-Risk-Produkten, da bauen uns auch ein bisschen auf die Sparten an. Im Werbebereich wird sowas gerne genommen, oder sind auch ganz andere Prämien unterwegs. Ja. Der klassische Privatkunde, wobei wir nah dran sind an All-Risk-Deckung in vielen Sparten, glaube nicht, dass er das jetzt wirklich von der Bedarfsseite, dass das ein Trend sein wird, dass man das unbedingt braucht.
Auf LinkedIn hast du auch nochmal wieder einen Post abgesetzt, eigentlich zwei, die so in eine ähnliche Kategorie einschlagen. Der eine ist, Kunden erleben keine Schnittstellen, sie erleben nur, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und der andere ist, Digitalisierung merkt man nicht, sie läuft einfach. Oder sie funktioniert einfach. Ist das aus deiner Sicht ein Status quo, wo du sagst, so ist es bei uns und so wird es sein, oder ist es für dich eher eine Zielformulierung?
Ja, man muss dann immer schauen, was ist man denn so in der Lage, individuell zu lösen? Und jetzt wieder der Blick nach außen, was erwartet denn der Kunde eigentlich von uns? Ja, also was ist denn sein Wunsch oder was ist denn der Wunsch des Vermittlers? Wir sprechen da immer von Prozessexzellenzen, ergänzen das unter dem Wort wahrgenommene Prozessexzellenz. Ja. Also es muss für den Kunden und für den Vermittler muss die Wahrnehmung passen. Ja. Also der drückt da auf den Knopf und was da jetzt in unserem System oder im Hintergrund oder in Folgeprozessen passiert, da gibt es vielleicht eine Handvoll, die finden das ganz interessant, aber in der breiten Masse wird ihm das relativ egal sein. Was er aber wahrnimmt, er drückt auf den Knopf und die Police ist in 3 Sekunden da. Ja. Und das ist ein Thema, da geht es gar nicht darum, wie machen wir das eigentlich und das ist für uns jetzt State of the Art in der Technik oder machen wir das besonders anders als andere, sondern einfach, kann ich denn dem Kunden ein besonderes Erlebnis bieten, in dem Fall vielleicht auch dem Makler und wie ist dem seine Wahrnehmung, wie nimmt der uns wahr? Ist es für ihn cool gewesen? Findet er das jetzt nicht so gut? Ja. Muss er dann nochmal irgendwie hinterhergehen, dass er immer das, was eigentlich hängen bleibt?
Ja. Für die älteren Zuhörer, muss man jetzt Angst haben, abgehängt zu werden? Oder wie ist da so deine Empfehlungen vielleicht?
Also wenn wir uns jetzt über die Sparten-Privatkunden-Sache, also dort, wo auch Adam so unterwegs ist, neben dem Thema Digitalisierung geht es bei uns auch um Einfachheit. Da kommt ja auch der Name her. Ne? Also, dass wir mathematisch, wenn man Adam und Lisa mal betrachtet, Vereinfachung von Mathematik zur Anwendbarkeit in der Breite, würde ich mal so ein bisschen bezeichnen. Ja, der Erste, der Lektüre geschrieben hat in Deutsch, weg vom Latein, dass da überhaupt mal ein Verständnis da in der Breite herrscht. Worum geht es denn eigentlich da? Das ist genau so ein Thema, was hier auch anwendbar ist. Es geht nicht darum, dass er das erlebt und dass es irgendwie cool und technisch läuft, sondern es muss oder soll bestmöglich jeder bedienen können. Es geht immer um Transparenz, Verständnis, einfache Prozesse. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch ohne Einlernen oder ohne Leitfaden, egal in welchem Alter und welche Digitalkompetenzen wir da besitzen, als Vertriebspartner jeden da heranführen können, sehr schnell das sauber bedienen zu können und dass sich das für ihn auch gut anfühlt.
Top. Danke, Dennis, für diese Einblicke.
Sehr gerne.
Sehr spannendes Gespräch. Und man merkt, du bist in dem Thema ziemlich verankert und drin. Wie deine persönliche Reise weiter?
Wir sind so schnelllebig unterwegs.
Ja.
Ich habe leider keine Glaskugel, aber momentan haben wir noch ein paar interessante Aufgaben vor uns und ich freue mich drauf, die mitgestalten zu dürfen. Man darf gespannt sein, das Rad dreht sich momentan so schnell. Da haben wir vielleicht in einem halben oder einem Jahr noch ganz andere Themen.
Cool. Ja, dann wie gesagt, nochmal danke für das Gespräch und danke fürs Zuschauen und Zuhören bis hierhin. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wenn ihr mit Dennis mal persönlich sprechen wollt, dann findet man dich auf LinkedIn relativ einfach oder per E-Mail. Wie ist deine E-Mail-Adresse?
Dennis.prumpholz@adam-riese.de. Aber Dennis mit einem N bitte.
Genau, ganz wichtig, Dennis mit einem N. Genau, ja, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.